Reif und Le Passion, der Romance Talk mit Haltung. Romance Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Willkommen zu Reif und Le Passion, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Hello!
Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und wir hatten in den letzten Wochen ja öfter mal angedeutet, dass wir einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben hatten.
Yes!
Und der ist jetzt endlich erschienen am 1. Juli und jetzt können wir das Geheimnis auch lüften. Erzähl doch mal, Sarah, was ist da erschienen?
Ja, wir durften für das Katapult-Magazin einen Artikel schreiben, beziehungsweise für die Sonderausgabe, den Knicker, die sich ja immer mit einem bestimmten Thema sehr umfassend befasst, auf so einer A1 großen Karte mit verschiedenen Artikeln dazu. Und wir durften eben ganz viele Infomaterialien dafür stellen und wir durften aber auch den Hauptartikel eigentlich schreiben.
Denn der Knicker steht im Zeichen des Genres Romance.
Wuhu, das ist richtig cool, dass sich damit jetzt auch mal ein Magazin sozialwissenschaftlich beschäftigt. Also das hätte ich auch nicht kommen sehen tatsächlich. Finde ich aber sehr cool und vor allem, dass sie gesagt haben, sie suchen sich ExpertInnen für das Genre und versuchen das nicht selber zu schreiben. Haben wir uns sehr gefreut, dass wir das machen durften.
Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an die liebe Steffi.
Yes, Grüße.
Viele Grüße, die uns dafür angefragt hat. Und das hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich uns dann darauf konzentriert, das Genre mal im Ganzen zu beleuchten. Wir haben geguckt, warum ist das denn jetzt so erfolgreich und hat das historische Wurzeln und wenn ja, welche?
Spoiler, es hat viele historische Wurzeln.
Und das war echt eine sehr spannende Recherche. Wir haben da angefangen im 18. Jahrhundert und man kann, wie gesagt, Spoiler alert, da echt viele Parallelen zum Genre ziehen, so wie wir es heute kennen und verstehen. Und darüber möchten wir heute auch mit euch Ich möchte mit Sarah darüber sprechen.
ihr dürft zuhören und wenn ihr aber natürlich Ideen dazu habt, freuen wir uns immer, wenn ihr uns dann auch Feedback schreibt auf Instagram oder Spotify, kann man auch Kommentare schreiben. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man darauf antworten kann. Also liebe Grüße auch an dich, der den Kommentar geschrieben hat. Es ist das Katapult-Magazin, wo der Artikel erscheint.
Genau. Und wir haben uns jetzt mal ein paar Autorinnen rausgesucht, über die wir heute und auch in der nächsten Folge sprechen möchten und dann Parallelen ziehen möchten zu aktuellen Titeln auch. Und da starten wir mit Jane Austen.
Mhm. Darf ich ganz kurz noch, weil es mir gerade einfällt, was sagen, bevor wir damit starten?
Ja.
Ich muss noch eine Sache aus der letzten Folge richtigstellen. Dass, bevor du jetzt hier gleich anfängst mit Jane Austen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass IA aus Winnie Pooh mich immer an so Grumpy-Charaktere erinnert. Und dann hat uns eine liebe Hörerin daraufhin geschrieben, Carina, liebe Grüße, dass IA gar nicht grumpy ist, sondern dass der eigentlich so depressiv ist und traurig ist. Und dass auch in der Geschichte eben thematisiert wird, dass man traurig sein kann und trotzdem mit seinen Freunden unterwegs sein kann und einbezogen wird. Und das war natürlich keine Absicht, das war einfach schlecht informiert. Insofern, sorry, falls sich da irgendwer angegriffen gefühlt hat.
Genau.
Ja. Nur noch mal so als Richtigstellung.
Ja, dann starten wir jetzt.
Jetzt darfst du rauskommen.
Genau, also Jane Austen ist sicher den meisten ja ein Begriff. Sie gehört zu den bedeutendsten britischen Schriftstellerinnen aller Zeiten. Und was ich schon mal spannend finde, ist, dass sie ihre Romane alle anonym veröffentlicht hat. Und zwar unter By a Lady. Das spricht natürlich schon dafür, dass sie davon ausgegangen ist, dass wenn sie sie als Frau den Titel veröffentlicht hätte und ihren Namen genannt hätte, dass das negativ ausgelegt wird, auf sie irgendwie vielleicht zurückfällt. Sie ist ja auch Tochter eines Pfarrers gewesen.
Und bei Lady klingt ja auch ein bisschen höher, oder?
Gehoben, genau.
Ja.
Und ihr Name und der ihrer Familie wird dadurch ja nicht in irgendeiner Form in Anführungsstrichen belastet. Ich denke, so waren ihre Gedanken.
Oh wow.
Ja. Und genau, sicher kennt ihr auch viele, viele Werke von ihr. Ich denke, Stolz und Vorurteil ist das bekannteste wahrscheinlich. Da gibt es ja auch die entsprechenden Verfilmungen dazu. Und bei Jane Austen ist es generell ja so, dass es häufig darum geht, die Zerrissenheit zu zeigen von jungen Frauen, oftmals ne, in ländlicher Umgebung, gehobenes Bürgertum, die zwischen einmal der Erwartungen des Adels, also der Gesellschaft stehen und auf der anderen Seite dann auch die eigenen Vorstellungen ihres Glücks dagegen stellen, weil so leicht vereinbar sind die eben nicht. Spoiler Alert. Und Jane Austen ist ja bekannt eigentlich für, oder so habe ich sie im Studium immer wahrgenommen auch, ne, für ihren Witz, für ihre Ironie. Mhm. Und dafür auch, dass sie sich die gesellschaftlichen Normen und Hierarchien der Zeit vorgenommen hat und die auch kritisiert hat. Und spannend ist, dass sie in der zeitgenössischen Rezeption eher so als, naja, da wurden ihre Romane als leichtgewichtige Unterhaltung für Frauen
Gesehen. Wie immer.
Alles wie immer. Genau, heute hingegen ist es schon so, dass man verstanden hat, dass sie sehr feinsinnige Gesellschaftsromane geschrieben hat und zwar auch mit feministischen Lesarten, die da möglich sind. Und genau, also das ist das, was so bei mir aus dem Studium hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, Sarah, wie sie bei dir eingeordnet ist.
Tatsächlich fast gar nicht. Also ich habe Stolz und Vorurteil gelesen. Ich habe es auch gerne gelesen. Ich finde sie auch wirklich sehr lustig und sie schreibt wirklich gute Bücher und auch gute Figuren, finde ich. Aber ich habe mich mit ihr nie so weiter auseinandergesetzt, eigentlich bis zu dem Punkt, wo die Serie Bridgerton rauskam und alle meinten, oh, das ist ja Jane Austen. Es ist nicht Jane Austen, sie hat das nicht geschrieben. Das ist auch nicht irgendwie aufgrund ihrer Vorlage geschrieben worden oder so. Aber die Serie erinnert schon an ganz, ganz vielen Stellen sehr krass an Jane Austen, an Figuren von ihr. Es gibt ja auch die Lady Whistleblow. Das ist ja auch so eine Anspielung auf ne, By a Lady, die auch im Geheimen und Anonymen Dinge aus der High Society preisgibt. Es gibt Figuren, männliche Figuren, die sehr ähnlich sind wie ihre Charaktere. Also, ja. Das. Und ich glaube tatsächlich auch so dieser Satz, jede Frau möchte einen Mr. Darcy haben. Mhm. Das ist so ein Satz, der auch oft bleibt.
Und was für mich da also auch so eine große Parallele ist, ist natürlich, dass es immer darum geht, wer kommt mit wem zusammen und wer heiratet wen am Ende. Das ist ja auch, sind ja auch Themen, die Jane Austen behandelt hat. Bei ihr, also damals war es ja nun auch tatsächlich so, dass man als Frau wenige Möglichkeiten hatte, in der Hierarchie aufzusteigen oder auch frei sich zu entwickeln und so zu leben, wie man wollte, außer eben durch die Heirat mit einem Ehemann, der das gestattet hat, sage ich jetzt mal.
Weißt du, was lustig ist?
Nee.
Jane Austen war nie verheiratet.
Ja, das weiß ich. Die war mal verlobt, hat die Verlobung aber wieder gelöst und ja, also sie war ja selbst eine sehr unabhängige oder wollte sehr unabhängig sein, auch durch das Schreiben. Und für sie war es halt auch total wichtig, dass sie unabhängig ist und dass sie das tun kann, was ihr Spaß macht. Und auch für sie wichtig war, das hat sie mal an ihre Nichte in dem Brief geschrieben, alles ist wünschenswerter und erträglicher als eine Heirat ohne Liebe.
Die Frau hat mich verstanden.
Ja, also finde ich echt zeitgemäß. Und ich glaube, es also so mit der bekannteste Satz oder der mir auch immer im Kopf ist, wenn ich daran denke, ist ja der erste Satz aus Stolz und Vorurteil. Jetzt mal so grob übersetzt. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein junger Geselle im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau. Finde ich schon super, also super lustig einfach. Ist im Englischen natürlich noch mal besser und schöner formuliert. Gleichzeitig da steckt ja schon sehr viel Gesellschaftskritik auch drin.
Und auch wahnsinnig viel Ironie, ne? Also gerade eine Frau, die nicht verheiratet ist selbst, die dann plötzlich sowas raushaut.
Ja. Ja, und es ist ja auch seine Perspektive, also was heißt, es ist eine allgemeine Perspektive, es ist nicht ihre Perspektive. Mhm. Ne? Also was die Frau sich wünscht, steht da ja nicht. No. Und so war es, glaube ich, in der Gesellschaft damals ja auch. Was die Frau wollte, war jetzt, stand jetzt nicht an erster Stelle, sondern da galten andere Regeln und Zwänge. Und deswegen ist dieses Thema eben eins der Heirat oder des Happy Ends. Und die Entwicklung der vor allem der weiblichen Protagonistin, also bei Stolz und Vorurteil ja auch des männlichen Protagonisten, der ja zu stolz dafür ist, sich seine Gefühle für sie einzugestehen. Und sie hat ja ihm gegenüber jede Menge Vorurteile. Daher der Titel.
Caro erklärt den Titel nochmal für alle, die ihn nicht kennen.
Die alle, genau.
Aber es ist gut, weil genau das ist ja auch Jane Austen, also dieses immer wieder irgendwie Doppeldeutigkeiten finden und immer wieder irgendwie auch den Wortwitz in gewissen Dingen suchen.
Ja, und das ist halt ein Thema, also beides sind Themen, die sich auch in heutigen Romance-Titeln ja finden.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wir haben ja letzte Folge über Tropes gesprochen. Welche Tropes sind denn in Jane Austen deiner Meinung nach alle zu finden? Also alle ist jetzt übertrieben, aber so ein paar Mal.
Also auf jeden Fall Enemies to Lovers, würde ich sagen. Ich glaube auch vielleicht Grumpy versus Grumpy, weil sie sind ja beide jetzt, also da ist keiner der Sonnenschein aus meiner Sicht.
Nö.
Der typische Marriage-Plot ist
drin. Ja, auf jeden Fall.
Small Town ist auch drin.
Slow Burn.
Ja, und so diese, auch so das Thema Familie, finde ich, ist nochmal drin. Also das hat man jetzt, heute ist es dann oft so Found Family. Mhm. Dort ist es eher, so, dass sie ja ideale oder ideal dargestellte, nach außen dargestellte Familien kritisiert, die in Wirklichkeit vielleicht ja gar nicht so sind, wie man jetzt denkt. Jane Austen war aus meiner Sicht so die erste, oder deswegen haben wir sie uns als erste Autorin auch angeguckt, die in dem Genre als Frau geschrieben hat und bestimmte Werte, bestimmte Tropes, bestimmte Themen schon behandelt hat, die wir später eben auch wieder finden.
Es gab ja auch viele Dinge, die ja einfach selber wichtig waren, auch in ihren Büchern. Ne? Ich meine, klar, sie schreibt über das, was damals halt als Frau irgendwie auch Thema war. Aber wie du schon gesagt hast, sie schreibt ja sehr ironisch darüber. Mhm. Also es ist ja schon alles sehr augenzwinkernd. Und auch da, um nochmal auf Bridgerton zurückzukommen, das ist ja genau das, ne? So dieses, wir erzählen mit ganz viel Witz irgendwie eine super selbstironische Geschichte. Und die Frauen werden alle auf den Hochzeitsmarkt geschmissen. Die Männer dürfen sich dann irgendwie die Frauen aussuchen. Und im Endeffekt ist es aber dann doch eigentlich eher so, dass die Frauen sich die Männer aussuchen und eigentlich auch irgendwie letztendlich charakterstärker sind. An vielen Stellen.
Ja, also das finde ich ist bei Bridgerton schon so, dass die charakterstarken Frauen ja doch sehr im Vordergrund stellen. Also sei es jetzt Lady Whistleblow oder auch jede Protagonistin aus jeder Staffel, also jeder Liebesgeschichte, die ja schon klar sich unterordnen müssen den gesellschaftlichen Normen, aber doch immer wieder versuchen auszubrechen und ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Insofern kann man Jane Austen eigentlich schon als Begründerin der modernen Romance bezeichnen, oder? Also mir würde jetzt niemand anders einfallen, der da vorher war.
Ja, genau. Würde ich schon sagen. Also klar wurden bestimmte Themen auch vorher schon behandelt. Da kann man auch bis in die Antike gehen. Oder haben wir auch überlegt, gehen wir bis dahin zurück. Aber haben uns dann entschieden, mit ihr zu starten. Und wie du schon sagst, die ist aus meiner Sicht die erste, die man da sich anschauen sollte.
Ja, die halt auch wirklich mit diesen Tropes arbeitet. Wenn du jetzt auf die Antike zurückkommst, natürlich gab es da auch so diese ganzen Göttergeschichten irgendwie und so mit Aphrodite und so weiter. Das geht, glaube ich, auch schon in eine ähnliche Richtung. Aber ich glaube schon, dass es nochmal einen Unterschied auch gibt jetzt so von den Tropes, von den Themen her, die sie ja auch sehr konsequent immer wieder durchgezogen hat, eigentlich in allen Büchern. Dass sie da, glaube ich, nochmal so ein anderer Maßstab auch ist für das, was wir heute auch lesen. Mhm. Es gibt eine zweite Autorin, die, relativ ähnlich zu Jane Austen geschrieben hat. Jane Austen war bis 1817 und Charlotte Bronte ist 1816 geboren. Mhm. Also sie haben sich quasi noch irgendwie kurz nicht kennengelernt, aber irgendwie einen Blick in die Hand gegeben.
Ja, und auch eine Pfarrerstochter übrigens.
Ich habe das Gefühl, spannend. Es sind immer die immer die Kirchenkinder. Also es wird sich auch im späteren Verlauf, Spoiler, es wird noch eine zweite Folge geben, fortsetzen.
Ja,
also vielleicht das ist es ein Thema, auch so aus vielleicht der Kirche rauszubrechen oder so.
Vielleicht ist, ja, ich glaube schon natürlich, dass da die, also das waren ja gebildete Familien, aus denen beide stammen, aber natürlich herrschte da auch ein gewisses religiöses Regelwerk.
Das bespricht ja auch auf so eine ganz fiese Art eigentlich Sexualität, weil es immer nur geht mit du darfst nicht, du kannst nicht, du musst keinen Sex vor der Ehe, kein dies und jenes. Und ich glaube, gerade diesen Reiz dann vielleicht auch auszuloten, wie weit kann man da gehen als Frau?
Und als Pfarrerstochter,
und als
ja.
Pfarrerstochter ist schon, glaube ich, auch ein Thema. Also keine Ahnung, ist jetzt reine Mutmaßung, was sie sich dabei gedacht haben. Die psychologischen Hintergründe werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber ja, voll. Wer ist denn Charlotte Bronte gewesen?
Schriftstellerin natürlich.
Oh, wild.
Und aus meiner Sicht so die, ja, eine weitere, die man sich da eben angucken kann. Sie hat ebenfalls, also sie hat unter Pseudonym geschrieben, unter Currer Bell. Und ich denke, ihr bekanntestes Werk ist Jane Eyre, das ja. sehr viele wahrscheinlich ja. kennen. Ne?
Ich habe das in der Schule gelesen.
Ja, ich im Studium, und das ist ja so ein Mix tatsächlich aus Gothic Novel, aus Bildungsroman, ein bisschen feministisch ist es auch noch.
Das war schon so eine kleine Gothic-Familie auch, oder? Alle so ein bisschen irgendwie emo, habe ich das Gefühl. Also die Schwestern ja auch, gerade Emily ist auch so ein bisschen...
Ja, Gothic war das auch auf jeden Fall.
Gothic.
Ja, und was ich an Charlotte Bronte aber cool finde, ist, dass sie so... Also, dass sie sehr feministische Ansätze ja hat. Und das war für damalige Zeiten ja schon ziemlich revolutionär, gerade als Pfarrerstochter. Und sie war auch die Erste, die ja so wirklich diese psychologische Tiefe rausgearbeitet hat bei ihren Figuren. Ne? Also mit allem, was dazugehört, mit Wut, mit Begehren, mit Ehrgeiz, den die vielleicht auch hatten. Und Jane Eyre ist ja auch echt revolutionär gewesen.
Wir haben damals in der Schule darüber gesprochen, dass Jane ja auch eine so der Ersten ist, die wirklich diese wütende Frau ja. war. Was ja auch so ein Bild ist, was wir bis heute diskutieren, dass Frauen immer lieb und nett und zurückhaltend sind und dass es eigentlich keine wütenden Frauen gibt. Und das war echt so ein Riesenthema auch irgendwie, wo wir drüber interpretiert haben. Und warum ist sie jetzt wütend und was macht es, dass sie so leidenschaftlich ist ja auch auf eine Art. Und ja, das also voll spannend eigentlich, weil das ja eben auch, das steht jetzt hier auch bei uns davor auf unserem Spickzettel, geistig autonom, ne, nicht unterwürfig, und genau das ist es ja eigentlich. Also ne, wenn wir sagen, Frauen sind wütend, sind sie in der Regel einfach nur nicht abhängig von einem Kerl und vielleicht ein bisschen selbstachtend.
Ja, also dass sie sich selbst auch über jetzt die Beziehung zu jemand oder über jemand anderen stellt,
ja.
das finde ich auch extrem revolutionär. Ne?
Ja, also,
dass sie sich da zuerst nimmt, und das ist, glaube ich, was, da können wir heute uns wieder eine Scheibe manchmal von abschneiden, wenn wir hier in unserem Büro sitzen und von früh bis spät arbeiten oder Sachen machen, die jetzt vielleicht, also uns macht es ja in dem Fall auch riesigen Spaß.
Gleichzeitig sitzen wir gerade in unserem Büro, oder wie ist das?
Nee, sitzen wir nicht. Aber es ist schon so, dass, glaube ich, viele das mit der Work-Life-Balance lernen müssen. Wieder vielleicht auch. Ne? Und da gar
nicht... Trinkt einen Kaffee, bevor ihr den ganzen Tag arbeitet. Das hilft.
Genau, mit Eis heute. Sehr heiß. Genau, also ich glaube schon, also in dem Fall, sie stellt ja sozusagen sich selbst über eine andere Person. Und das ist was viele von uns heute vielleicht auch wieder so ein bisschen verlernt haben oder nicht so gut darin sind. Da würde ich mich selber nicht ausnehmen.
Ja, voll.
Und deswegen finde ich das echt cool, dass sie, also dass damals schon eine Figur geschrieben wurde, die so sehr an sich selbst denkt. Und ich glaube, das bekannteste Zitat, das ich so kenne, das ist dieses, ich bin kein Vogel, den man einfängt, ich bin ein freier Mensch mit einem eigenen Willen.
Ja, auch so ein super toller Satz eigentlich. Bisschen kalenderspruchmäßig heute vielleicht, aber...
Aber damals, glaube ich, echt,
ja,
verstehe ich, dass sie unter Pseudonym auch geschrieben hat.
Wollte ich gerade sagen, also wenn das der Papa gelesen hätte, ich glaube, der wäre jetzt auch nicht so begeistert gewesen davon, dass eine Frau sagt, sie ist ein eigener Mensch mit freiem Willen und kein Vogel. Das ist schon krass eigentlich.
Total. Und ich glaube auch, also da gab es ja auch Tropes dann wieder, die man finden kann, aus meiner Sicht. Also ich denke so, dieses ist jetzt heutzutage kein so häufiger Trope, aber gibt es tatsächlich so dieses, ja, Employer-Romance wäre es wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Also dieses Machtverhältnis, das da aufgemacht wird, auf jeden Fall.
Aber so ein bisschen Billionaire-Romance. Also vielleicht ist das so das, was man heutzutage darunter...
Damals waren die Gesellschaftsstrukturen ja komplett andere. Also natürlich...
Na klar, da gab es keine Billionaires, die man jetzt verführen konnte.
Man kann nicht alles eins zu eins natürlich rübernehmen. Aber ja, also gibt es auf jeden Fall. Und dieses... Also was ich auch spannend finde, ist... dass wir mit dem, mit Rochester, der ja der männliche Held ist sozusagen, oder Anti-Held, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich, vielleicht steigen wir jetzt in so ein Rabbit Hole ein.
Okay.
Also wir sind beide jedenfalls...
Ich bin bereit.
Wir sind beide da schon eingetaucht, glaube ich, unabhängig voneinander.
Ja.
Weil was extrem spannend ist, ist also diese Figur, dieses Anti-Helden. So, ich spiele noch mal kurz den Erklärbär an
bitte,
der Stelle.
Bitte, ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du mal bitte das erklären kannst.
Ja, also da geht tatsächlich zurück auf den Byronic Hero, der auf Lord Byron zurückgeht, der ebenfalls aus der Romantik ein Schriftsteller, sehr exzentrisch. Wenn ihr Lust habt, taucht da mal ein. Das
googelt einfach mal ein paar Bilder von, das sagt schon ganz viel.
Ja, also kann man echt viel Spaß mit haben.
Mhm.
Und diesen Byronic Hero, den finden wir sowohl in Jane Eyre, aber auch in einer weiteren, naja, zeitgenössischen Titeln.
Ich gehe fast so weit zu sagen, den findet man in nahezu allen Dark Romance Titeln
ja,
heute.
Genau.
Oder? Korrigier mich.
Würde ich auch sagen. Also deswegen ist der so spannend. Also der ist sozusagen ja so ein literarischer Anti-Held. Und steht so für dieses Düstere, dieses aber auch Leidenschaftliche. Genau, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und kann man nämlich auch ganz toll, weil der typische Byronic Hero, den gab es bei Emily Bronte, der Schwester.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist die Schwester von Charlotte die viel wildere von den dreien gewesen. Also es waren alle drei Autorinnen, die haben auch mal irgendwie ein Buch zusammengeschrieben, habe ich gelesen, mhm, so ein Gedichtband oder sowas. Aber Emily war eigentlich immer diejenige, wo alle gesagt haben, wow, was für eine Autorin, wie toll sie schreibt, wie toll sie ist, obwohl sie eigentlich in ihrem Leben nur ein Buch geschrieben hat.
Mhm. Aber was für eins?
Wollte ich gerade sagen, aber was für eins, nämlich Sturmhöhe. Mhm.
Unter auch Pseudonym, unter Alice Bell.
Genau, also die hatten alle drei mit ihrem Anfangsbuchstaben irgendwie ein Pseudonym. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Anne hieß, aber die hatte auch ein Pseudonym. Sicherlich auch da wieder aus Gründen, ne, weil man im Literaturbetrieb eben einfach unter Pseudonym vielleicht ein bisschen ernster genommen wird. Und Emily Bronte, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, gilt in der Literatur eigentlich immer so als die wilde, ungezähmte, düstere. Das ist auch der Roman Sturmhöhe, der das ja also in allem widerspiegelt, mhm, eigentlich, wenn man den liest. Das ist ganz anders als Jane Austen oder auch als Charlotte Bronte. Sehr, sehr dunkle Gedanken auch zum Teil. Viel auch jenseits von so Moral und Konvention. Das ist nicht sanft, das ist wirklich... sehr wild, sehr ungezähmt, sehr
obsessiv.
Obsessiv, ja, voll gutes Wort, richtig. Ja.
Und das sieht man auch an ihren Protagonisten, Protagonistinnen. Also wie gesagt, ihr Protagonist in Sturmhöhe ist ja Heathcliff,
ja,
den viele vielleicht als den Comic-Kater auch kennen.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Und ja, das ist auf jeden Fall, sind die Charaktere halt richtig spannend und gegensätzlich. Und ja, die ganze, also wofür sie für mich irgendwie auch steht, ist die Atmosphäre, die sie so schafft. Ne, dieses Introspektive, viel Mystik. Ich habe da immer diese Moore im
oh ja,
Kopf.
Ja.
Ne, diese düsteren, einsamen Moore im Nirgendwo, wo die Protagonisten, Protagonistinnen da immer durchlaufen, sich durchkämpfen und da ist weit und breit keiner, außer sie selbst. Also sie sind immer sehr mit sich selbst auch konfrontiert und ja, versuchen so ihren Weg da durch diese ja, durch diese düstere Natur auch zu finden.
Vielleicht ganz kurz zum Plot. Also ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz akkurat zusammen, aber im Prinzip ist das so, dass Catherine, also die Protagonistin, verheiratet werden soll oder verheiratet wird, glaube ich auch. Und Heathcliff eigentlich ja irgendwie mit ihr befreundet ist oder sowas und dann versucht, diese Ehe auch zu verhindern oder irgendwie dazu zu demolieren oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Also es ist so, dass genau die beiden sich begegnen und er ihr total verfällt. Also er ist, hat so eine niedere Stellung und es ist eigentlich, also wenn man jetzt nach den gesellschaftlichen Normen gehen würde, dann ist er komplett... Also sind die beiden, die sieht man nicht zusammen. Also darf nicht, kann nicht. Er ist so ein sehr, er wirkt immer sehr gebrochen. Man weiß am Anfang nicht, was mit ihm los ist, warum er so ist, wie er ist. So sehr düster, so rätselhaft. Man merkt, es gibt viele innere Konflikte. Er ist nicht mit sich im Reinen. Er ist gleichzeitig aber auch sehr charismatisch. Mhm. Und sie ist sehr von ihm fasziniert. Und ja, auch so diese moralische Ambivalenz und diese Obsession oder diese obsessive Liebe zu ihr.
Voll, ja. Die ja genau, vor allem von ihm ausgeht, oder?
Die vor allem, genau. Also sie liebt ihn auch, aber er ist so sehr kontrollierend auch. Und ja, also sehr, sehr obsessiv, sehr, sehr selbstzerstörerisch auch. Mhm. Und genau, sie, noch mal kurz zur Geschichte, er kehrt dann wieder zurück an den gleichen Ort. Er ist weg, dann kommt er wieder und kommt aber als reicher gemachter Mann zurück und nimmt Rache.
Stimmt, genau, ja.
Und genau, das sind echt auch sehr, also dieses Rachsüchtige.
Der spannt doch auch irgendwie noch die Schwester aus oder irgendwie eine Freundin oder sowas. Boah, das ist jetzt gerade ganz gefährliches Halbwissen. Aber ich kann mich erinnern, dass es irgendwie noch eine zweite Frau gibt, die er dann irgendwie versucht
zu manipulieren
ich, ja. Oder so. Also ganz, ganz krasse Story auch eigentlich. Also so ein bisschen auch Stalker-Romance heutzutage wahrscheinlich, oder? Also schon viel von Haunting und Hunting Adeline da drin.
Ja, also da findet man echt viele Parallelen zu, gerade zu Dark Romance heute. Also Heathcliff ist auf jeden Fall so dieser typische Byronic Hero, dieser dunkle, düstere, obsessive. Auch der Rochester in Jane Eyre hat sowas davon, nur dieses morally gray, würde man heute sagen, dieses innerlich gebrochene und dieses geheimnisvolle. Und was ich auch spannend finde, ist, da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht, ob man tatsächlich Professor Snape aus Harry Potter in so eine Richtung denken könnte, weil der ist ja auch so sehr, er hat so dieses irgendwie dieses düstere, geheimnisvolle. Man denkt ja sehr lange, er ist der Böse, bis man dann merkt,
auch was sehr Obsessives.
Was sehr Obsessives, genau. Er ist so, hat so diesen tragischen Hintergrund, dass er unglücklich verliebt ist in Harrys Mutter. Diese ambivalente Loyalität zu Harry, die man ja am Anfang überhaupt nicht versteht. Man denkt ja über mehrere Bände, er ist der Bösewicht, bis man dann irgendwann rausfindet, ist er eigentlich nicht. Aber so dieses, naja, dunkle, düstere, obsessive.
Das sind so tiefe Charaktere auch. Also jetzt, wenn wir bei Snape bleiben, das ist ja so ein Charakter, den man am Anfang wirklich gehasst hat. Ja. Dann hat man ihn irgendwann akzeptiert, dann hast du ihn verstanden so. Ich sag mal, in, weiß ich nicht, Halbblutprinz dann wahrscheinlich war so das, wo man spätestens verstanden hat, was er eigentlich ist oder wer er eigentlich ist. Und aber auch so dieses ganz Tragische, also immer wenn ich an Snape denke oder jetzt auch an Heathcliff, das sind so wirklich Figuren, super charismatisch, super loyal eigentlich und so gebrochen, dass sie aber nicht anders können, als eigentlich böse zu sein.
Und und Außenseiter,
ja,
sind es auch immer.
Absolut.
Ne? Also ja. Da gibt es ja auch die Szenen in Harry Potter, wo man auch im Film, wo man sieht, wie alle auf Snape rumhacken.
Ja.
Ne? Und ja. Keiner nimmt ihn ernst. Und ja, also einfach so dieses tiefgebrochene. Und das ist ja auch was man in Dark Romance-Titeln jetzt häufig wiederfindet. Da ist es allerdings dann auch so, also ich meine, bei Snape hat man das Gefühl, eigentlich ist er ein Guter. Das ist jetzt in den Dark Romance Titeln nicht in der Regel Nicht immer so.
Ja, aber wer es zum Beispiel auch ist, und das steckt ja sogar im Titel, ne? Also ich komme jetzt wieder mit Christian Grey um die Ecke, aber es ist auch einfach, je länger ich drüber nachdenke, ein Buch, was wirklich viel geprägt hat in diesem ganzen Romance-Genre und auch darüber hinaus. Und ich meine, 50 Shades of Grey, er sagt es ja selbst, Anastasia, ich bin in 50 Facetten von Grau abgefuckt, irgendwie so, ich kriege das Zitat nicht ganz zusammen, aber das ist so der Sinn, den er eigentlich sagt. Und das ist ja auch so dieses sehr gebrochene, sehr zurückhaltende, sehr obsessive auch auf eine Art ihr gegenüber, sehr kontrollierte, mit seiner super schweren Kindheit auch, wo die Mutter ja noch drogenabhängig ist und so, also sehr, sehr ähnlich, sehr viele Parallelen.
Aber heißt der Titel eigentlich 50 Shades of Grey, weil er auch morally grey ist?
Ja. 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 Also der Typ heißt Christian Grey, aber es gibt dieses wirklich schöne Zitat, wo er ihr gegenübersteht und sagt, ich bin in 50 Facetten von Grau abgefuckt.
Ja.
Irgendwie so, ich müsste es jetzt genau nachgucken, aber das ist so ein bisschen der Sinn der Sache. Also er ist wirklich diese Grauzone, das beschreibt ihn ja auf ganz, ganz vielen Ebenen, ob das seine sexuellen Präferenzen sind, ob das seine Persönlichkeit ist, ob das seine Handlungen im Verlauf sind. Da ist ja alles, also an dem Typen ist alles morally gray, wenn du so willst.
Dunkelgrau, glaube ich.
Ja, viel dunkelgrau, viel auch hellgrau, da ist alles grau dabei. Ich find den als Figur wahnsinnig spannend, also wirklich. Ich fand den damals schon irgendwie faszinierend. Das ist auch wieder so eine Figur, die einen nicht loslässt. Irgendwie.
Ja, die fasziniert, genau. Absolut. Die auch, finde ich, nicht nur, die faszinieren alle nicht nur die Protagonistinnen, sondern auch uns als Leserinnen.
Ja, und das ist auch so ein Charakter, wo du am Ende natürlich diskutierst und sagst, ja, der hat schon so seine Schwächen und der ist schon nicht ganz sauber. Aber eigentlich ist er doch ein Guter.
Mhm.
Also ich glaube, das ist auch was, wo man am Ende bei fast allen Figuren aus diesem Trope rauskommt, dass man am Ende doch sagen kann, eigentlich ist er doch ein Guter.
Bei vielen, ja. Also ich glaube, also wen ich auch da spannend finde, ist ja Rysand aus A Court of Thorns and Roses.
Oh ja.
Der ja auch so diese ganz düsteren, ne, also am Anfang denkt man ja auch, er ist der Böse. Also ich dachte das, oder ich bin drauf reingefallen.
Wir alle,
gut. Ne, so dieser düstere Retter, aber dann letztendlich, der ja auch
das
oft
ist ein
so...
Spoiler eigentlich?
Weiß ich nicht.
Sorry.
Ja, aber da müssen wir jetzt drüber reden. Leute, wenn ihr das nicht gelesen habt, dann macht jetzt aus, lest es und schaltet wieder ein. Weil er ist echt eine coole Figur.
Ja.
Er ist ja auch jemand, der dann wirklich, wenn es hart auf hart kommt, ne, steht da für sich und für seine Interessen auch ein. Oftmals hat man auch so beim Lesen das Gefühl, ist ein bisschen too much vielleicht.
Ja. Die schlagen auch gerne über die Stränge, diese Charaktere.
Genau, und glaube ich auch, also er ist ja auch jemand, der insofern gebrochen ist, dass er ja auch sehr lange Zeit selbst sexuell misshandelt wurde.
Ja.
Und also da steckt halt auch wahnsinnig viel von ihm drin. Und letztendlich, was ich aber an ihm cool finde, ist, dass er diese toxischen Tropes umdreht letztendlich.
Ja.
Ne? Also wir haben da auch dieses Grumpy mit Sunshine, wobei er dann eher der Sunshine wird am Schluss, finde ich. Und sie sind aber beide immer ebenbürtig.
Mhm.
Ne? Also da wird kein Unterschied gemacht. Also da ist keiner, also da ist kein Machtgefälle da.
Mhm.
Er ist auch auf jeden Fall morally gray, aber man liest dann doch in den späteren Bänden heraus, dass er das aus Verantwortung einfach tut und hat sich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ja selbst auch therapiert, ne?
Ja.
Also bis zu einem gewissen Punkt, und ich glaube, da ist die weibliche Protagonistin natürlich auch eine Hilfe, wobei wir jetzt auch nicht darauf hinaus wollen, dass sie ihn rettet, sondern das macht er schon selbst. Natürlich ist es zu zweit einfacher. Aber ich glaube, er ist so eine Figur, die eben auch erst als Byronic Hero irgendwie angelegt ist, aber der schafft es, sich da rauszuziehen.
Ja, das schaffen aber nicht alle Figuren, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast es hier auch aufgeschrieben, Haunting Adeline, an die Figuren denke, an Sade denke. Also ich habe jetzt noch nicht alles davon gelesen, keine Ahnung, wie der sich entwickelt, aber über den ersten Band hinweg habe ich schon das Gefühl, dass der also nicht nur morally gray ist, der ist halt wirklich einfach übergriffig. Und das ist, glaube ich, so, das ist auch die Gefahr in so einem Byronic Hero, dass der auch ganz schnell in eine Richtung kippen kann und dann ist da nichts mehr romantisch und charismatisch, sondern dann ist es halt wirklich gefährlich. Und das sind dann auch vielleicht gar nicht mehr die typischen Byronic Heroes. Das sind dann halt wirklich einfach übergriffige Männer und Grenzfälle.
Die man in gewissen Dark Romance-Titeln halt findet. Also ich
absolut,
glaub,
ja.
Da ist es echt auch sehr wichtig, dass man das vielleicht mit diesem Hintergrund, den wir jetzt hier besprechen, auch liest und dann eben guckt, biegt die Person dann trotzdem weiterhin falsch ab?
Ja.
Oder eben nicht, zieht die sich da eben selber raus, weil das eben, wie gesagt, der große Unterschied ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich auch oft der Plot-Twist in so einem Byronic Hero, dass du am Ende doch feststellst, der hat sich da selber irgendwie aus der Scheiße gezogen.
Mhm.
Oder irgendwie hat es einen Twist in ihm gegeben, der dazu führt, dass er jetzt da doch ein netter Mensch wird oder auch liebesfähig wird. So, das ist ja auch oft ein Thema, dass es Leute sind, die von sich selber sagen, dass sie nicht liebesfähig sind, dass sie keine Liebe verdienen, dass sie keine Liebe bekommen können. Und wenn es diese Entwicklung aber nicht gibt, wie auch in leider vielen Dark Romance-Titeln, wo es eben wirklich dann sehr übergriffig wird, dann kann man da auch nicht mehr von einem Byronic Hero sprechen, finde ich.
Was ich ganz spannend finde, fällt mir gerade ein, ist dann im Gegensatz zu Rysand ja Tamlin.
Mhm.
Der ja am Anfang uns so als der goldene Ritter in der shiny Rüstung präsentiert wird.
Ja.
Und wir denken, geil, jetzt irgendwie, wie geht denn das? Jetzt findet sie direkt am Anfang, kommt hier der Typ, ne, und rettet sie.
Und das ist lustig, weil ich habe genau das gedacht und habe gedacht, oh nee, wie langweilig. Also klar, das Love Triangle ist dann irgendwie absehbar, aber...
Ja, dachte ich auch. Aber ich fand es irgendwie auch, also ich habe mich in dem Moment auch einfach echt ganz stumpf für die Protagonistin gefreut. Ne, dass sie jetzt einfach direkt jemanden
findet. Bist du gutgläubig?
Ja, voll, voll. Ich lese sowas auch immer super naiv und ich lese es auch wirklich nicht jetzt so, dass ich denke die ganze Zeit, was könnte sich da entwickeln, sondern ich will mich da wirklich, also ich will das einfach lesen, ohne großartig nach vorne zu denken, sondern ich will einfach gucken, was passiert und in dem Moment freue ich mich.
Das und ist dann, sehr lustig.
Ja, und dann, weiß ich nicht, dann ist es ja bei Tamlin so, dass der sich umkehrt.
Du musst ja richtig heartbroken gewesen sein dann.
Nee, ich fand's eigentlich dann geil, muss ich sagen. Ich fand's echt geil, dass der dann, ja, wie sich die Geschichte entwickelt hat und diese Szene, wo Ryzen dann einfach bei dem Fest auftaucht und dann sagt, ne, hier, ich habe dich doch jetzt 500 Jahre gesucht. Die fand ich dann schon cool. Aber ja, also da fand ich, also da bin ich ja nicht die Einzige, die irgendwie drauf reingefallen ist bei Tamlin. Ne? Das waren, also ich denke immer an dieses Mädchen auf BookTok, die sich Tamlin hat tätowieren lassen, die das vielleicht mittlerweile bereut, aber er ist ja auch wirklich jemand, der dann sehr obsessiv wird und der sie einsperrt. Ne?
Mhm.
Also der sie in seinem Schloss einsperrt und sie kommt da nicht mehr raus und sie wird ja auch wirklich annähernd depressiv.
Aber würdest du sagen, dass er auch so ein Byronic Hero ist, bloß in die andere Richtung? Oder ist es dann...
Also er hat schon was, er hat was davon, würde ich auf jeden Fall sagen. Dieses Düstere, dieses Unscheinbare. Man versteht oft nicht, warum er aus gewissen, also warum er auf bestimmte Art und Weise handelt.
Mhm.
Das, ne? Und dann, ja, dieses Obsessive noch dazu und auch dieses in gewisser Weise Rachsüchtige. Also er kommt ja überhaupt nicht damit klar dann auch, dass sie ausbricht. Also er ist ja wahnsinnig verbittert. Ne? Also da habe ich eben das Gefühl, hat man beim Lesen oft das Gefühl, der schafft den Dreh nicht. Der steckt da jetzt dran fest und brütet da vor sich hin und wer weiß, was daraus noch wird, wenn er da es nicht schafft, sich rauszuziehen.
Also das ist so spannend, dass es auch eigentlich so ein Fantasy-Phänomen ist, ne? Also habe ich jetzt gerade, wenn wir so drüber reden, ganz oft, also jetzt Rysand, Christian Grey jetzt nicht, aber Snape, so ein Edward Cullen ist ja auch so ein klassischer Fall für so einen Byronic Hero eigentlich, also Twilight, ne? Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die da eigentlich so in diese Richtung fallen und je länger man, glaube ich, vor seinem Bücherregal steht, desto mehr fallen dir da auch ein, die in genau diese Richtung fallen und ich finde das gut, dass es dafür ein Wort gibt, was aber, finde ich, gar nicht so bei BookTok eigentlich besprochen wird, oder? Also ich habe das Wort da noch nie so präsent gehört eigentlich. So dieses Byronic Hero-Ding ist vielleicht auch eher so was Literaturwissenschaftliches, oder?
Genau, also das, ich kenne es aus meinem Studium und habe mich dann, also ich hatte schon so das, also es war mir relativ klar, dass es Parallelen gibt, aber als wir nochmal tiefer eingestiegen sind jetzt, habe ich schon nochmal gemerkt, krass, wie viel Parallelen gibt es da wirklich.
Ja. Ja.
Also und ne, das begann eben ja im 18. Jahrhundert und heute haben wir die Themen wieder.
Mhm.
Also die sind ja wieder, also dazwischen war wenig, finde ich, in die Richtung. Ne? Und jetzt sind ja wieder alle da in verschiedenen Facetten und in verschiedenen Abstufungen. Und das finde ich schon sehr spannend. Auch warum kommt das jetzt wieder?
Stimmt eigentlich, weil das also, wenn wir jetzt auch in die nächste Folge reindenken, gab es dazwischen einen großen Schritt, wo nochmal andere Dinge passiert sind. Aber so diese Byronic Heroes, die sind dann irgendwie eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden erstmal. Und sind dann irgendwie auch so, ne, also ich sage ja immer, es gibt so ein bisschen so dieses Harry-Potter-Thema und das Twilight-Thema, ne, so diese zwei Themen, die dann eigentlich in jedem Fantasy-Roman irgendwie mehr oder weniger reingekloppt werden. Oder wurden sehr lange, inzwischen auch nicht mehr ganz so intensiv. Aber ich glaube, ab dem Punkt gab es dann auch wieder diese Byronic Heroes, weil die einfach Bücher auch viel spannender machen.
Ja, total. Und ich glaube halt, dass so Figuren wie Heathcliff, die wären halt jetzt heute so eine Red Flag einfach, ne?
Ja.
Aber damals, also zu der Zeit, beziehungsweise ist ja auch spannend, also Emily Bronte hat ihn ja nie romantisiert.
Null, nee. Das aber die Leserinnen schon, glaube ich.
Die Leserinnen, glaube ich, schon. Und auch, glaube ich, später wurde das schon noch mal, also wurde er schon noch jemand romantisiert. Und das ist ja auch gerade das, was in den Dark Romance-Titeln häufig für diese Diskussionen sorgt, ne? Also oder für diese zwei Lager, die es da gibt. Und ja, das finde ich schon sehr spannend, dass also wie viele heute darüber, also ja, also die unterschiedliche Rezeption, also dass es heute irgendwie so zwei Lager gibt, aber damals war es der Autorin schon sehr bewusst, dass es kein gesundes, sondern vielmehr ein toxisches Verhalten ist, das der an den Tag legt.
Es ist ja im Grunde auch eigentlich das auf die Spitze treiben von allem, was wir nicht in unseren Heiratsplots wollen. Ne? Auch, ich meine, auch Charlotte Bronte und Emily Bronte sind natürlich in der Zeit aufgewachsen, wo Frauen nur was wert waren, wenn sie verheiratet waren. Mhm. Und, aber ich glaube, bei solchen Typen hätte selbst der Papa gesagt, nee, lass mal.
Wahrscheinlich, ja.
Hoffe ich für die beiden. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es jetzt vergessen, deshalb erzähl es mal weiter.
Ja, ich glaube, also wenn man nochmal jetzt auf diesen Byronic Hero oder auf Heathcliff nochmal zurückkommt, der ja sozusagen der, also die Urfigur des Ganzen ist, wenn man sich da nochmal Zitate anguckt von ihm, was mir so ganz im Kopf ist immer, ist so dieses, ich habe dein Herz nicht gebrochen, du hast es gebrochen und damit auch meins. Also diese Täter-Opfer-Umkehr.
Wollte ich gerade sagen, das ist aber krass manipulativ. Voll. Eigentlich, oder? Was
total
er da von sich gibt.
Total.
Wow. Ja. Also ja, Walking Red Flag.
Und auch sowas wie, er sagt auch an einer Stelle, ich kenne kein Mitleid, je mehr sich die Würmer winden, desto mehr will ich ihnen die Eingeweide rausquetschen.
Alter.
Ja, also ne, nicht nur Rachsucht, sondern diese Gewalt auch, ne, die man da, und auch das gibt es ja in vielen, vielen Dark-Romance-Titeln.
Also auch da, ne, bestes Beispiel Haunting Adeline, wenn er dann irgendwie da Leute umbringt, in ihrem Sinne, in Anführungszeichen, weil er glaubt, dass die ihr nicht gut tun. Ist super, ne? Super manipulativ, super dieses Täter-Opfer-Umkehr-Ding, was du gerade erzählt hast. Also krass.
Ja, und auch sehr gewalttätig einfach, ne?
Ja, also so, den Satz kannst du ja so nehmen und in heutigen Dark Romance-Titel reinklatschen. Das wird, glaube ich, keiner checken, dass das ein Buch von 1800 ist.
Mhm. Ja, also finde ich, wie gesagt, da auch spannend. Also wenn man dann guckt, wie Emily Bronte, aber auch, also der war das halt total klar damals, dass es nicht, dass das sowas nicht romantisch ist. Und wenn ich mir jetzt Dark Romance-Titel wie von Jane Eyre angucke und auch wie die Autorin reagiert auf solche Vorwürfe, dann ja, habe ich das Gefühl, das ist eine Zeitumkehr. Also da war Emily Bronte weit voraus in der Deutung. Ne?
Aber ich glaube tatsächlich, dass zwischen Emily Bronte und Jane Eyre noch ganz viel passiert ist, gerade was so Sexualität angeht, was auch Begriffe finden für Sexualität abseits von Hochzeitsnächten angeht. So, also ich glaube schon, dass das auch nochmal so eine Differenzierung gebraucht hat dazwischen. Dass es jetzt aber gerade wieder auf die Spitze getrieben wird, finde ich schon sehr beachtlich.
Ja.
Also gerade jetzt, wo man irgendwie so viele Namen für Dinge gefunden hat und so viele Erklärungen auch für vieles, dann doch wieder zu sagen, okay, wir nehmen so einen Heathcliff und romantisieren den aufs Übelste, ist schon eine Leistung, BookTok. Danke.
Ja, also da könnt ihr auch gerne, wenn ihr da anderer Meinung seid, weil ich weiß, es gibt sehr viele, die anderer Meinung sind. Also wir sind da auch sehr offen und gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also dann schreibt bitte uns gerne.
Ihr könnt uns auch gerne Audios schicken, einfach bei buch.events auf Instagram, weil dann können wir die auch im Podcast einbinden, wenn ihr das möchtet, beziehungsweise auch die Nachrichten einfach vorlesen und darauf eingehen. Sehr, sehr gerne.
Genau. Und ja, also das war jetzt so ein kurzer Einblick von uns in diese...
50 Minuten, ganz kurzer Einblick.
Okay. Also ein langer Einblick von uns. Aber wir haben euch gewarnt, es könnte sein, dass wir in so ein Rabbit Hole fallen.
Und das ist noch nicht vorbei. Wir fallen immer noch.
Nächste Folge geht's weiter. Bevor wir aber jetzt uns verabschieden, würde ich gerne noch kurz was vorlesen. Und zwar reden wir ja auch immer darüber, was wir so gelesen haben in dem Genre. Und ich habe ja die Reihe von Mara Wolf jetzt gelesen. Und ich habe das Buch auch hier. Und da fand ich das Nachwort so toll. Ich schlag mal auf, wie ihr hört.
Wie heißt das Buch?
Das hier ist der dritte Band jetzt, House of Verity. Mhm. Genau, die Ewigkeit stirbt nie. Und genau, ich lese mal zwei Absätze daraus vor. Und zwar, noch eine Geschichte mit einer Frau, die ihre übermenschlichen, ja göttlichen Kräfte entdeckt und ein ganzes Universum rettet. Man könnte die Augen verdrehen, aber tatsächlich kann es gerade in der heutigen Zeit gar nicht genug von diesen Geschichten geben. Geschichten über Mädchen und Frauen, die alle Fesseln abwerfen und tun, was sie tun müssen, um die Welt von der Tyrannei zu befreien. Dann kommt ein kurzer Abschnitt über Trump und warum es so schrecklich ist, dass er gerade an der Macht ist. Und genau, dann schreibt sie weiter, wenn wir uns eine freie Welt bewahren wollen, in der Frauen und Männer die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, dann dürfen wir diesen Männern nicht die Macht überlassen. Dann müssen wir weiter daran glauben und darüber schreiben, dass Frauen stark genug sind, um diese Welt zu retten. Nicht allein, sondern gemeinsam mit ihren Freunden und ihrer Familie. Und das fand ich echt ziemlich cool, weil es sehr gut auf den Punkt bringt aus meiner Sicht, warum diese Literatur von Frauen für Frauen damals wie heute einfach wahnsinnig wichtig ist und gehört werden muss und auch gewürdigt werden muss. Und auch dieses Thema Familie, da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, aber das Thema Familie, also die Protagonistin macht es oder kämpft nicht alleine, sie kämpft auch nicht ausschließlich mit beziehungsweise für den Love Interest, sondern sie hat immer eine Gruppe von starken Freunden dabei. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den ich auch echt spannend finde. Und ich glaube, vielleicht auch ein gutes Schlusswort jetzt mal.
Ja, mir ist gerade noch ein Satz dazu eingefallen, weil das auch gerade so schön zu Jane Austen passt. Es ist ja eigentlich schon bezeichnend, dass es in den Büchern oft um Männer geht, aber die Frauen immer die Titel geben, ne? Also ob das jetzt Emma ist, ob das Jane Eyre ist, es sind immer die Frauen eigentlich, die am Ende dann doch die Protagonistinnen sind und irgendwie auch die Figuren, um die es ja geht.
Absolut.
So, und das anzuerkennen und das auch im Literaturbetrieb anzuerkennen, dass die Männer zwar da sind, aber die Frauen in diesen Büchern doch eigentlich immer im Fokus stehen oder sehr häufig im Fokus stehen, finde ich schon sehr wichtig. Deshalb ist cool, was sie da auch geschrieben hat, Mara Wolf. Ja.
Das war ein schönes Schlusswort.
Ja, wir haben beide schöne Schlusswörter gemacht. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es euch gut gefällt, dann gebt dem Ganzen gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple oder wo auch immer man uns überall bewerten kann. Ich glaube, das hilft so auch fürs Ranking und so. Mhm.
Genau, und schreibt uns gerne jederzeit, auch wenn ihr Wünsche habt, worüber sollen wir sprechen, was fandet ihr gut, was fandet ihr vielleicht nicht so gut, was hättet ihr gerne nochmal anders dargestellt.
Sollen wir noch mehr über Ryzen sprechen zum Beispiel?
Oder über Tamlin.
Oder über Zayden, über den haben wir gar nicht
gesprochen.
Stimmt,
aber das werden wir noch,
Die Folge wird kommen, Leute. Die Vorweg-Folge wird kommen.
Wird sie länger als 50 Minuten?
Ich glaube schon.
Möglich. Gut, dann sagen wir für heute Tschüss und
tschüss.
Bis zum nächsten Mal.